Ich lese uns den Text noch einmal vor, den wir gerade so ein bisschen vorgespielt und vorgetragen haben. Und es geschah, als die beiden, Elia und Elisha, hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisha: Begehre, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisha sprach: So möge mir doch ein Doppeltes von deinem Geist werden. Und er sprach: Du hast sehr Schweres begehrt. Wenn du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, so soll es dir also geschehen, wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe, da stand ein Wagen von Feuer und Rosse von Feuer, welche sie beide voneinander trennten, und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elisha sah es, und er schrie: mein Vater, Wagen Israels und sein Lenker. Und er sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke, und er hob den Mantel des Elia auf, der vor ihm hingefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug auf das Wasser und sprach: Wo ist Jahwe, der Gott des Elia? Auch er schlug auf das Wasser, und es zerteilte sich dann dorthin und dorthin, und Elisha ging trockenen Fußes hinüber. Das ist eine wunderbare Geschichte. Elia, so hatte ich ihn vorhin schon vorgestellt, der ganz große Prophet aus Israel, der auch im Neuen Testament noch eine besondere Rolle spielt, auf dem Berg der Verklärung zum Beispiel, wo er gemeinsam mit Mose auf Jesus hinweist. Und Elisha, sein Schüler. Ich glaube, dass jeder von uns Menschen vor Augen hat, die ihm wichtige Wegweiser geworden sind auf Jesus hin. Der Normalfall, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, ist, dass dieses zum Glauben kommen kein Ereignis ist, das plötzlich vom Himmel herab auf uns herauffällt, sondern dem viele Einladungen, viele Begegnungen mit Menschen vorausgehen. Ich habe das, denke ich, schon einmal erzählt, dass nach einer Statistik, die in Amerika angefertigt worden ist, ein Mensch mindestens 15 intensive Begegnungen mit anderen Menschen, gläubigen anderen Menschen braucht, um dann den Weg freigeschaufelt zu bekommen, Jesus persönlich kennenzulernen. Also es gab eine ganz intensive Beziehung zwischen Elia und Elisha, ausgedrückt hier in unserem Text, durch dieses Stichwort, das häufig in der Bibel auftaucht, wenn es um so eine Beziehung, so eine Partnerschaft geht, die gingen miteinander. Die gingen miteinander und unterredeten sich unterwegs. So passierte in damaliger Zeit der Unterricht, dass der Lehrer mit seinen Schülern unterwegs war und Weggespräche führte. Das erfahren wir auch bei Jesus. Also man wurde nicht im Klassenraum unterrichtet, sondern man war mit seinem Lehrer unterwegs. Bei diesem Unterwegssein wurde man eingeführt in die wichtigsten Zusammenhänge des Reiches Gottes, in die Grundlehren. Man hörte die Erfahrungen, die der Meister gemacht hatte, und durfte sie mit in sein eigenes Leben nehmen. Das Interessante nun hier an unserer Geschichte ist, dass zwischen Elia und Elisha es zu einem großen Abschied kommt. Elia wird entrückt zum Himmel. Und das löst eine große Verzweiflung zunächst aus, sichtbar daran, das habe ich gerade nicht gespielt, weil ich die Kleidung von Carmen schonen wollte, sichtbar daran, dass der Elisha sein Gewand nimmt und es zerreißt. Das Zeichen der Trauer. Wenn man früher schwarz trug, wenn man sich von liebgewordenen Menschen verabschiedet hatte. Und dann muss er seinen Weg alleine gehen. Und dann muss er eigene, persönliche Erfahrungen sammeln. Und in eine persönliche Beziehung zu dem Gott Elias eintreten. Wir haben uns am vergangenen Mittwoch in der Bibelstunde über diesen Text unterhalten. Und wir werden auch am kommenden Mittwoch in der Bibelstunde weiter über Elisha nachdenken. Eine herzliche Einladung an dieser Stelle. Mir sind folgende Punkte wichtig geworden an diesem Text. Das erste, es ist gut, Menschen zu haben, die mir geistliche Vorbilder geworden sind. Und ich hoffe, dass du solche Väter und Mütter, solche Lehrer und Lehrerinnen in Christus hattest. Manche sind ja groß geworden, geistlich, ohne dass es solche intensiven Beziehungen gab. Aber das Neue Testament zeigt uns an vielen Stellen, wie wichtig, wie bedeutsam es ist, dass wir miteinander unterwegs sind. Und dass es da Menschen gibt, die uns voraus sind, die uns lehren, nicht nur durch Worte, sondern auch durch ihr Leben, durch die Mitteilung des Lebens, so sagt es der Apostel Paulus, was es heißt, ein Nachfolger Jesu zu sein. Deswegen beschäftige ich mich auch gerne mit unseren Vätern, weil mich ihre Geschichte fasziniert. Und weil ich es toll finde, wie sie ihren Weg gegangen sind. Und das ist immer wieder auch eine Frage an mich, wie gehst du deinen Weg? Was ist dir dein Glaube wert, deine Beziehung zu Jesus? Was bist du bereit einzusetzen? Wir fragen ja oft, was bringt es mir, mit Jesus unterwegs zu sein? Was kriege ich? Und sind dann manchmal damit zufrieden, dass unsere Schuld vergeben wird, wenn wir Jesus unser Leben übereignet haben. Dass wir, was die Zukunft angeht, den Tod nicht zu fürchten brauchen, weil wir ja ewiges Leben haben. Und ein Platz im Himmel uns sicher ist, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Aber wir fragen oft nicht, was kostet mich denn der Glaube? Das wird von mir an dieser Stelle gefragt. Wir fragen nach den Verheißungen, nach dem Zuspruch, aber wir fragen nicht nach dem, was Jesus von uns will, konkret in diesem Leben. Wie wir ihm dienen können. Und dass es teuer ist, ihm nachzufolgen. Das ist das Kostet. Ich denke an meinen Kollegen, der frühere Bundesdirektor unseres Bundes, Eckhard Schäfer, der kriegte eines Tages einen Anruf. Und dann wurde er gefragt, sagen Sie mal, Herr Schäfer, Herr Pastor Schäfer, was kostet es, in Ihrer Gemeinde Mitglied zu sein? Ich habe keine Lust mehr, Kirchensteuern zu bezahlen. Was kostet es, bei Ihnen Mitglied zu sein? Und dann hat Eckhard Schäfer geantwortet, Ihr Leben. Kostet Ihr Leben? Und die Frau hat den Telefonhörer wieder aufgelegt. Und nichts mehr gesagt. Ihm hat das im Anschluss leid getan, weil er gesagt hat, vielleicht hätte ich ein Seelsorgegespräch mit ihr führen müssen an dieser Stelle. Also es ist mir so rausgerutscht. Aber es ist ja die Wahrheit. Wer Jesus Christus nachfolgt, dem kostet es das Leben. Deswegen sagen wir ja auch, ich übereichne Jesus mein Leben. Und singen, Herr Jesus, den Besitz von meinem Leben, von meinen Armen und Beinen, von meinem Mund, von meinem Alter, von meinem Besitz, meinem Geld, alles gehört dir, alles sei dir übergeben. Du sollst Rat und Helfer sein, so heißt es in einem alten Lied. Und ich lerne das von unseren Vätern, dass sie sich ihren Glauben haben etwas kosten lassen. Anton Friedrich Remmers, hier aus Jever. Beeindruckend, wie der im Winter durch tiefen Schnee, durch Eis, über gefrorene Flüsse hinweg sich auf den Weg macht nach Klaipeda. Ein halbes Jahr war er dort unterwegs, im Auftrage des Herrn, um dort die Gemeinde aufzuerbauen. Und da ist er wieder zurück. Und was hat das, überlege ich mir manchmal, für seine Frau gekostet, die hier vor Ort die Stellung halten musste und den Lebensunterhalt gewissermaßen für ihren Mann auf Reisen verdient. Sie fragen mich, was lässt du dir deinen Glauben kosten? Oder wenn ich an Johann Ludwig Hinrichs denke, der eine Karriere vor sich hatte als Lehrer, in damaliger Zeit öffentlicher Dienst, abgesichert war und auch
Anerkennung in der Gesellschaft als Lehrer empfing und dann eines Tages Jesus Christus als seinen Herrn annimmt und plötzlich aus dem Schuldienst entlassen wird. Und auf der Straße steht, arbeitslos. Und Gott vertrauen muss, dass er sich seiner annimmt. Und da gibt es viele Beispiele an unseren Feldern. Wir wissen auch von Elia, dass er sich seinen Glauben hat vieles kosten lassen. Und dass er in seinem Leben an Punkte gekommen ist, wo er nicht mehr weiterkommt. Wo er an seine Grenzen geriet und sogar diese Grenzen in seinem Dienst, in seiner Hingabe an Gott überschritt. Und da war keiner, der sagte, Elia, du musst auch mal an dich selber denken. Und musst du denn das alles auch machen, was du da machst? Und bist du nicht selber schuld an deiner Depression, die dich da überfällt? Das fasziniert mich. Dass Männer, Frauen, an die ich denke, die ich als Vorbilder in Christus sehe, ihren Glauben haben etwas Kostbares, weil er etwas Kostbares ist. Der Glaube an Jesus ist etwas Kostbares und deswegen auch teuer. Die Gnade, die wir empfangen haben, mit der wir geliebt sind, ist etwas Kostbares. Und deswegen ist es teure Gnade und keine billige. So hat es Bonhoeffer mal gesagt. Also was lasse ich mir meinen Glauben kosten? Die Väter und die Mütter, die Vorgänger im Glauben, sind ein lebendiges Fragezeichen an mein Leben und an meine Nachfolge und an meinen Glauben. Und etwas Zweites wird mir wichtig, dass der Tag kommt, wo sich Elisha von Elia verabschieden muss. Dass also der Tag kommt, wo gewissermaßen der vermittelte Glaube, die vermittelte Gottesbeziehung verwandelt werden soll in eine persönliche. Und ich weiß, dass auch das uns manchmal schwerfällt. Wir haben eine enge Beziehung zu unseren Vätern und Müttern im Glauben. Wir leben in bestimmten Traditionen. Und der Mantel des Elia ist dafür ein Beispiel, ein Bild für die Tradition sozusagen, in die wir hineingekommen sind, die auf unsere Schulter gelegt worden ist. Und wir werden unser Leben lang, unser Glauben lang diese Tradition nicht los. Das kann auch passieren. Dass die Vorbilder unseres Glaubens so stark werden und so mächtig in unserem Leben, dass wir es versäumen, eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen. Sondern dass unsere Beziehung zu Gott immer eine vermittelte Beziehung bleibt. Dass wir also immer gewissermaßen den Elia dazwischen machen. Und deswegen finde ich schon interessant, als Elia den Elisha fragt, kurz vor seinem Abschied, du Elisha, was wünschst du dir? Was möchtest du gerne? Du hast einen Wunsch frei. Und ich habe überlegt, was hätte ich mir da nicht alles gewünscht. Vielleicht hätte ich mir gewünscht, Elia, ich möchte wenigstens ein bisschen was von deiner Kraft. Ich möchte wenigstens ein bisschen so sein wie Anton Friedrich Remmers und so ein bisschen wie Johann Ludwig Hinrichs und Johann Gerd Onken und wie sie denn alle heißen. Wenn ich dich ein wenig von diesen Charaktereigenschaften, von dieser Kraft der Nachfolge hätte, dann wäre es doch wunderbar. Dann wäre ich doch weiter, als ich heute bin. Da fasziniert mich, dass der Elisha zu Elia sagt, ich will nicht nur ein bisschen von deiner Kraft, sondern ich will das Doppelte. Ich will das Doppelte von deiner Kraft, von deinem Geist. Und Elia guckt ihn erschrocken an, so kann ich mir das vorstellen, und sagt, du begehrst etwas ganz Schweres. Das ist ein Wunsch, den ich dir nicht erfüllen kann. Mit diesem Wunsch musst du dich direkt, persönlich, an die Adresse deines Gottes stellen. Und meines Gottes.
Wenn du so ein bisschen haben willst, dann reicht es, wenn du in der Tradition bleibst, wenn du in dieser Glaubens-, in dieser vermittelten Glaubensbeziehung bleibst. Aber wenn du das Doppelte haben willst von dem, was ich habe, dann musst du dich an den lebendigen Gott persönlich wenden. Das ist ein Wunsch, den ich dir nicht erfüllen kann. Vermittelte Gottesbeziehung. Vielleicht noch ein Stichwort dazu, sozusagen ein kleiner Exkurs. Es gibt ja auch Gottesbeziehungen, die von anderen zu uns gekommen sind, die uns eigentlich belasten. Gottesbilder, die uns vermittelt worden sind, aber die uns nicht befreit haben in unserem Leben, sondern die uns binden, uns weiter kaputt machen, uns unterdrücken. Manchmal gibt es ja solche Traditionen in unserem Leben. Oft ja Traditionen, die wir auf den ersten Blick gar nicht sehen, die wir oft auch nicht spüren, aber die uns immer irgendwie an der Leine halten und die uns hindern, eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen. Weißt du, wie das in deinem Leben ist? Ob das, was du von den Vätern ererbt hast und von den Müttern in Christus, ob das etwas Befreiendes ist, was dich nach vorne gehen lässt. Und ich glaube, dass Elia so einer war, der seinen Elisha nicht gebunden hat, sondern der mit seinem Zeugnis Elisha immer wieder an Gott persönlich verwiesen hat. Aber es gibt Traditionen, die uns binden und die uns festhalten, die uns blockieren auf unserem Weg mit Jesus. Und da gibt es oft negative Bindungen. Und es ist wichtig, dass irgendwann in unserem Leben der Tag des Abschieds kommt. So wie bei Elisha und Elia. Und was willst du, was begehrst du, was möchtest du haben? Und Elisha sagt, ein Doppeltes von deinem Geist. Nicht mehr, aber vor allem nicht weniger. Elia und Elisha. Die Namen sind sehr interessant, diese beiden Namen. Elia bedeutet auf Deutsch, Gott ist Jahwe. Gott ist Jahwe. Und Elisha bedeutet auf Deutsch, mein Gott hilft. Und wir merken, wenn wir genau hinhören, einen wesentlichen Unterschied in diesen beiden Namen. In dem Namen des Elia kommt der Name Jahwe vor. Mein Gott ist Jahwe. Es gibt ja tausend Götter in dieser Welt. Aber mein Gott heißt Jahwe, der hat einen Namen. Und bei diesem Namen rufe ich ihn an. Und wir könnten neutestamentlich formulieren, mein Herr ist Jesus. Es gibt viele Herren, die nach meinem Leben greifen. Auch eine Tradition kann so ein Herr sein. Eine Krankheit kann so ein Herr sein. Geld kann so ein Herr sein in meinem Leben. Und es gibt viele Herren, die wir gar nicht mit Namen benennen können. Aber die es bereit gemacht haben in unserem Herzen und die uns eben festhalten und binden. Und das ist wichtig zu sagen und zu bekennen, wem wir gehören. Die einzige Freiheit im Leben, die wir haben, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, mein Gott ist Jesus, mein Herr ist Jesus. Und ich will nicht, dass andere Herren ihre Herrschaft in meinem Leben aufbauen. Und wir merken an dem Namen von Elisha, dass er noch nicht so weit ist, offensichtlich. Er sagt, mein Gott hilft. Viele Leute haben so einen unbestimmten Gottesbegriff. Sie sagen, ja, es gibt da irgendwie einen Gott, der auch ab und zu mal eingreift, der hilft. Aber sie können gar nicht genau sagen, wer dieser Gott denn eigentlich ist und wie dieser Gott sich von anderen Göttern unterscheidet. Und das ist der Weg, den Elisha vor sich hat, dass aus diesem Unbestimmten, mein Gott hilft, ein Herr wird für ihn persönlich in seinem Glauben, wo er ihn mit Namen benennen kann, bezeichnen kann und sagen, dieser Gott, der mir hilft, er hat einen Namen, der heißt Jahwe. Und im Neuen Testament könnte ich sagen, der heißt Jesus. Und das passiert merkwürdigerweise. Es ist ja interessant, dass der Elisha den Mantel, den Elia zurücklässt, noch einmal nimmt. Die ganze Tradition sozusagen, all das, was er gelernt hat, dass er das noch einmal in diesem Bild des Mantels zusammenfaltet und diesen Mantel auf seiner Rückkehr in sein Leben auf den Jordan wirft. Und der Jordan teilt sich noch einmal. Aber bevor er das tut, der Jordan sich teilt, und bevor der Mantel da seine Kraft auch nochmal offenbart, also die Tradition, da sagt Elisha etwas ganz Interessantes. Er sagt, wo bist du? Jahwe, der Gott Elias. Plötzlich ruft er nicht mehr nach Elia, kurz vorher hat er das noch getan, mein Vater, mein Vater. So schreit er hinter ihm her. Lenker Israels, Wagen Israels. Und dann nimmt er den Mantel und wirft ihn auf den Jordan und schreit nach dem lebendigen Gott. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Das ist meine persönliche Einladung heute Morgen an dich, dass du aussteigst aus den Beziehungen und den Verhältnissen, die deine Väter und Mütter in Christus hatten. Nicht aussteigst, weil du sagst, das war alles nichts, sondern aussteigst, weil du erkennst, dass diese Verhältnisse, dass das, was sozusagen dir mit auf den Lebensweg gegeben worden ist, nichts anderes ist als eine Einladung in ein persönliches Verhältnis zu dem lebendigen Gott zu treten. Die ganze Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die Gott persönlich erlebt haben. Aber die ganze Bibel will, dass du dich damit nicht begnügst, dass andere Gott gewissermaßen aus erster Hand erlebt haben und du jemand bist, der Gott nur aus zweiter, dritter oder vielleicht auch aus vierter Hand erlebst. Sondern sie sind eine Einladung, dass du ähnliche Erfahrungen machst in deinem Leben. Und was ich so toll finde an dieser Geschichte von Elia und Elisha, dass du ein Doppeltes erwartest. Egal wie alt du bist. Und das darfst du auch im Neuen Testament. Also ein Satz, über den ich immer wieder stolpere, ist eine Verheißung, die Jesus an seine Jünger mitgibt. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet in Zukunft mehr erleben, größere Wunder sehen, als ich sie gewirkt habe unter euch. Das ist beeindruckend. Und ich frage mich immer, wo ist diese Perspektive in meinem Leben, das glauben zu können? Es wird mir doch schon ausreichen, wenn ich die Wunder erlebe, die Jesus damals erlebt hat und die er gewirkt hat, ja nicht erlebt, gewirkt hat. Aber mit so einer Perspektive durchs Leben und in meiner Nachfolge unterwegs zu sein, zu sagen, ich werde noch Größeres erleben. Und ich erlebe auch, je älter ich werde, dass immer weniger ich von dem lebendigen Gott erwarte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man hat irgendwie so alles so erlebt. Mein Mann. Aber ist er nicht so? Wo ist der Gott Elias? Den will ich. Und wer mit ihm unterwegs ist, er darf erwarten, dass er ein Zweifaches empfängt von dem, was Elia empfangen hat. Dass er also nicht die Karriereleiter sozusagen wieder rückwärts geht, den Punkt überschritten hat, sondern er darf mit einem offenen Herzen durch die Nachfolge gehen und wissen, Gott wird noch Größeres tun, als er schon in meinem Leben getan hat. Und ich darf noch Größeres sehen. Das Schönste kommt. Wo ist Jahwe, der Gott Elias? Wo ist Jesus, der Herr von Anton Friedrich Hemmers und Johann Gerd Ock? Wo ist Jesus, der Herr meiner gläubigen Eltern und Großeltern? Wo ist Jesus, der Herr von Friedrich von Bullschwing und Paul Gerhardt und Joachim Neander und Martin Luther? Ist Jesus. Das Neue Testament sagt, er ist derselbe. Gestern und heute und morgen. Er ist derselbe geblieben.
Und er möchte, dass du in eine persönliche Beziehung zu ihm kommst. Nicht mehr in eine vermittelte. Nicht dich damit zufrieden gibst, dass es da andere gegeben hat in deinem Leben, die große mit Jesus erlebt haben. Du sollst eigene Wunder in der Nachfolge Jesu erleben. Aber auch selber dir es etwas kosten lassen, dass du Jesus nachfolgen darfst. Zum Schluss. Als meine Mutter noch ein junges Mädchen war, 14 Jahre alt, geschah es, dass ihr Vater eines Tages schwer erkrankte, sehr plötzlich. Und sie wurde spätabends losgeschickt, um den Arzt telefonisch herbeizurufen. Und das war früher eine komplizierte Geschichte. Weil nicht jedes Haus ein Telefon hatte. Und in dem Dorf, in dem meine Mutter lebte damals, gab es nur ein einziges Telefon und das stand beim Bürgermeister. Und sie musste quer durchs Dorf, das Dorf hieß Langenbrück, Ursel kennt es, es war ein sehr langgezogenes, langgestrecktes Dorf und der Bürgermeister wohnte am anderen Ende. Dann ist sie gerannt in der Sorge um ihren Vater, um dort ans Telefon zu kommen. Und als sie dann dort ankam, da hat die Frau Bürgermeister die Tür geöffnet, sie hat ihr Anliegen vorgetragen, aber die Frau Bürgermeister sagte, du bist ja noch viel zu klein, mit diesem Apparat umzugehen. Denn der Telefonapparat hing an der Wand, in ziemlicher Höhe, und da gab es einen Hörer, und dann musste man in die Sprechmuschel hineinrufen. Und nun wurde gekurbelt an diesem Apparat durch die Frau des Bürgermeisters. Und was passierte am anderen Ende? Das Fräulein vom Amt. Wer kennt auch das Fräulein vom Amt aus der eigenen Erfahrung? Ja, sind einige da. Ne? Früher gab es also keine Selbstwähl-Ferngespräche. Sondern wenn man den Hörer abnahm, dann hatte man zunächst das Fräulein vom Amt. Und die fragte dann, mit wem möchten Sie gerne verbunden werden? Und dann sagte man die Telefonnummer. Und dann passierte in diesem Telegrafenamt dann Gewaltiges, die steckte dann irgendwelche Steckverbindungen und stellte per Hand die Verbindung her. Und dann war der Arzt endlich am Telefon. Und die Bürgermeisterin informierte ihn über das, was sie von meiner Mutter wusste. Eine ganz, ganz komplizierte Geschichte. So war das im alten Bund. Wenn man persönlich mit Gott Kontakt aufnehmen wollte, brauchte man eine Reihe von Vermittlungspersonen, unter anderem das Fräulein vom Amt. Und die musste die Verbindung herstellen. Und Elia, der Prophet, war so eine Mittelsperson. Und die anderen Propheten ebenfalls. Und die Priester im Tempel. Und manchmal auch die Könige, nicht immer. Und wenn ich von Gott etwas wollte, musste ich zu Elia. Und wenn ich hören wollte, was Gott mir zu sagen hat, musste ich auch zu Elia. Und zu anderen. Im neuen Bund ist es so, dass wir ein Handy haben und keine langen Wege mehr machen müssen, sondern wir haben ein Handy in der Tasche und haben jederzeit die Möglichkeit, direkt zum Herzen Gottes, direkt mit Jesus Kontakt aufzunehmen. Und ich lade herzlich dazu ein, diesen Handyanschluss zu nutzen, dich nicht mehr auf den Weg zu machen, sondern persönlich mit deinem Herrn Jesus Christus zu kommunizieren. Er wartet darauf. Und deshalb kam er in diese Welt, damit es möglich ist, dass alle Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Ich bitte mit uns. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deshalb in diese Welt gekommen bist. Dass wir uns nicht mehr umschauen müssen nach Mittelspersonen. Sondern du selber bist der Mittler geworden. Du hast eine stehende Verbindung hergestellt zwischen uns und dem Vater. Und wir dürfen mit einer großen Erwartung zu dir kommen. Mit der Erwartung, dass du dich in unserem Leben persönlich offenbaren willst. Dass wir uns nicht zufrieden geben müssen mit dem, was andere haben oder hatten. Sondern dass du aus deiner Fülle uns beschenken willst mit Gnade um Gnade.
Wir wollen uns von den Menschen, die uns vorangegangen sind, auch fragen lassen, was uns der Glaube, die Beziehung zu dir wert ist. Aber wir wollen uns von ihnen einladen lassen, in so eine persönliche Beziehung einzutreten und sie auch zu pflegen und mit ihr umzugehen und im Umgang mit dir verwandelt zu werden in dein Bild. So segne du uns dazu, Herr. Amen.